Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt kommt Erlend Loes Naiv, super. Gelesen von Andreas Fröhlich.
4. Jetzt sehe ich einen Videoclip im Fernseher von meinem Bruder. Ich sehe fast nie fern, aber jetzt sehe ich einen Videoclip. Ein Superclip ist das. Die Sängerin heißt Alanis oder so. Sie singt beim Autofahren in Amerika. Sie macht einen Ausflug zusammen mit drei Freundinnen. Alanis trägt eine braune Jacke und eine dunkelrote Mütze. Die Freundin auf dem Beifahrersitz einen dunkelroten Pullover und die beiden auf der Hinterbank tragen auch Pullover. Die eine einen grünen, die andere einen gelben. Der Song ist prima. Er handelt so in etwa davon, dass wir wenig Kontrolle darüber haben, was mit uns geschieht. Die Textpassagen sind eher still, aber der Refrain geht mächtig zur Sache. Ich wippe im Takt der Musik mit dem Rücken gegen die Stuhllehne. Jetzt kommt wieder der Refrain. Auf einmal entdecke ich, dass alle vier Mädchen dieselbe sind. Alle sind Alanis. Man sieht immer nur eine auf einmal. Sie spielt alle zusammen, nur mit verschiedenen Pullovern. Sie ist mit sich selbst unterwegs und sie begegnet ihrem eigenen Blick im Rückspiegel, während sie singt. Sehr charmant. Wie es aussieht, geht es ihr saugut. Die Alanis auf dem Beifahrersitz ist die hübscheste. So ein Mädchen wünsche ich mir. Sie hat keine Sorgen, nur Spaß. Nimmt's, wie's kommt. Während ich ihr zusehe, habe ich verschiedene Gedanken. Der erste, ich sollte nach Amerika fahren und mir ein Auto kaufen. Sieht cool aus. Einfach nur fahren. Der zweite ist ein Traum. Ich lerne so ein Alanis-Mädchen kennen und wohne dann zusammen mit ihr in einem Haus. Nur wir beide, ich und sie. Wir wandern am Strand entlang und drehen Steine um. Und nach einer Zeit, wenn es dann passt, machen wir Kinder. Der dritte, ich stehe kurz vor dem Examen und habe keine Ahnung, was ich anfangen soll. Das ist ein Problem für mich. Am besten werde ich einer, der dafür sorgt, dass die Welt ein bisschen besser wird. Ich weiß bloß nicht, ob das möglich ist, weil ich nicht weiß, was man dazu tun muss. Es genügt wahrscheinlich nicht, allen Menschen zuzulächeln, fürchte ich. Das Zweitbeste wäre, wenn ich einer werde, der weder so noch so wirkt, durch den die Welt weder besser noch schlechter wird. Wäre vielleicht nicht völlig befriedigend, aber ich glaube, von der Kategorie gibt es viele. Ich möchte nicht allein sein. Die schlimmste Alternative wäre, einer zu werden, der die Welt schlechter macht. Vielleicht gerate ich ja in die Gesellschaft von verdorbenen, unehrlichen Menschen. Das kann dem Besten passieren. Na, dann sitze ich in der Tinte. Die Welt wird ein bisschen schlechter und ich kann den Leuten auf der Straße nicht mehr in die Augen schauen. Ist schnell passiert sowas. Der vierte Gedanke ist, dass Alanis ganz sicher einen Freund hat. Bestimmt einen total coolen Typen. 5. Ich denke an Ferdinand Finne. Das ist ein Maler. Er ist ziemlich alt, sieht aber noch unverschämt gut aus und ist offenbar den ganzen Tag lang bester Laune, während er da seine Bilder malt, Gärten und Blumen und was noch alles. Mir hat wer von einem Fernsehinterview mit ihm erzählt. Ist ein paar Jahre her. Er sollte sein Leben beschreiben. Was wäre im Rückblick sozusagen die Essenz? Finne dachte gründlich nach, und dann hat er geantwortet, ihm wäre vor einiger Zeit aufgefallen, dass sein Leben irgendwie einer Reise geähnelt hätte. Hoffentlich stimmt das. Also, dass Finne das wirklich so gesagt hat und ich es richtig wiedergegeben habe. Es gefällt mir unglaublich gut. Ich nehme mal an, dass Finne lesen kann, dass er das eine oder andere von der Welt weiß. Wenn das zutrifft, könnte es bedeuten, dass die Dinge weniger kompliziert sind, als ich fürchte. Ich hoffe, ich bin imstande, auch sowas zu sagen, wenn mich in 60 Jahren wer auffordert, mein Leben zusammenzufassen. Dass ich ein bisschen nachdenke und dann sage, ich fände, man könnte mein Leben mit einer Reise vergleichen. Und dass ich glaube, ich denke diesen Gedanken zum ersten Mal, dass ich selber auf ihn gekommen bin und es wirklich ernst meine. Vorläufig bin ich absolut nicht imstande, so etwas zu sagen. Dafür gibt es zu vieles, das mich verwirrt. Sachen, die ich weiß, Sachen, die ich denke, Ironie, Sachen, von denen ich denke, ich sollte sie tun, Orte, an die ich reisen sollte. Immer neue Orte. Ja, manchmal beneide ich die Goldfische. Deren Gedächtnis reicht wahrscheinlich nur ein paar Sekunden weit. Und sie können unmöglich eine Gedankenfolge denken. Sie erleben alles zum ersten Mal. Jedes Mal. Solange ihnen selber dieses Handicap nicht bewusst wird, muss ihr Leben ein einziger ununterbrochener Sonnenschein sein. Ein Fest. Von morgens bis abends nichts als Begeisterung. Nachts auch. Das würde ich malen, wenn ich Maler wäre. Fahrräder, Wüsten, Bälle, Mädchen, Uhren, Leute, die den Bus verpasst haben. Jetzt klingelt das Telefon. Ich nehme ab. Es ist mein schlechter Freund, Kent. Ah, ich hab's ja gewusst. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er mich auftreibt, und ich habe seinem Anruf mit einer gewissen Nervosität entgegengeblickt. Er hat sich bei meinen Eltern erkundigt und die haben ihm die Nummer von meinem Bruder gegeben. Jetzt ist nichts mehr zu machen. Er ist in der Leitung. Er will wissen, warum er nichts von mir gehört hat. In Wahrheit ruft sowieso er immer an. Manchmal glaube ich, das fällt ihm gar nicht auf. Vielleicht denkt er und ich rufen abwechselnd an. Kent arbeitet beim Statistischen Landeszentralamt. Er weiß, wie viel Liter Milch wir Norweger pro Jahr trinken und wie oft die Leute Sex haben. Im Durchschnitt, wohlgemerkt. Und er ist Mitglied von Mensa, dem Club für die 2% oder wie viel auch immer der Bevölkerung, deren IQ höher ist als 140 oder irgend sowas. Er liebt Aufgaben, mit denen sich der Intelligenzquotient bestimmen lässt. Kleine Müsterchen, die zueinander passen sollen. Assoziationstests. Wie viel Liter Wasser durch so oder so einen Zylinder fließen und wann die Züge sich begegnen, wenn der südwärtsfahrende in Bodø startet und 80 Stundenkilometer fährt, der nordwärtsfahrende mit 84 Stundenkilometer von Lillehammer aus unterwegs ist, aber 27 Minuten in Trondheim Aufenthalt hat. Manchmal bringt er solche Tests zu Partys mit. Die ganze Zeit versucht er, mich zu dem Mensa-Test zu überreden. Er sagt, ich bin ganz sicher nicht dümmer als er und bestehe das Ding glänzend. Aber ich weiß, er hofft, dass ich durchrassle. Nie im Leben werde ich das versuchen. Kent ist wirklich ein schlechter Freund. Völlig ungeeignet. Ich habe mehrfach durchblicken lassen, dass ich ihn für entbehrlich halte, aber er scheint es nicht weiter ernst genommen zu haben. Ich kenne ihn seit der Grundschule. Und wir haben vor langer Zeit viel Spaß miteinander gehabt. Gar nicht leicht, ihn loszuwerden. Außerdem tut er mir auch ein bisschen leid. Kents Welt ist voller Zeug, von dem ich meine Welt möglichst frei halten will. Wenn er den Mund aufmacht, kommt meist unangenehmes oder dummes Zeug heraus. Dieser Mensch lebt mit so gut wie gar nichts in Einklang. Am meisten redet er über Mädchen und was er mit ihnen gern tun würde. Er ist Anhänger der bizarrsten sexuellen Praktiken und kann offenbar nicht so ganz deutlich zwischen richtig und falsch unterscheiden. Sachen, die mir erniedrigend und vulgär vorkommen, findet Kent klasse. Ich sehe ihn zum Glück nicht oft. Aber das Traurige ist, mit sich selber hat er noch weniger Kontakt als mit mir. Für mich verkörpert Kent alles, wovon ich wegkommen will. Die dunkle Seite des Menschen. Wenn Kent eine Rolle in einem Stirb-Langsam-Film hätte, würde er schon während dem Vorspann unter das Auto kommen oder von einem Fahrstuhl zerquetscht werden. Außerdem redet er zu laut. Und jetzt ist er am Telefon und erwartet, dass ich was sage. Einen Abend mit Ken kann ich jetzt am allerwenigsten gebrauchen. Das wäre das Letzte. Ein Bier, sage ich. Wir können uns ja auf ein Bier treffen. Während ich mir die Schuhe zubinde, kommt ein Fax von Kim. Ich bin dankbar, dass es meine Gedanken von Kent ablenkt. Kim hat auch ein paar Tiere gesehen. Nicht viele, aber doch einige. Hund, Katze, Schwein, Taube, Möwe, Krähe, Spatz, Graumeise, Blaumeise, Hahn, Huhn, Fisch, Krabbe, Miesmuschel, das Wort hat Kim durchgestrichen, Pferd, Kuh, Esel, Dromedar. Eine ziemlich jämmerliche Liste. Kim hat offenbar ein eher statisches Naturleben geführt. Den nehme ich mal mit Elche gucken. Ich weiß, wo es welche gibt. Als ich in die Kneipe komme, sitzt Kent da mit Zweien, die ich nicht kenne. Kent erzählt, der eine hat gerade in Physik promoviert und der andere ist frischgebackener Arzt und wird jetzt Psychiater. Ich sage guten Tag. Kent fragt, was ich so treibe, und ich sage, ich habe die Uni geschmissen und werfe einen Ball an die Wand, weil mir auf einmal alles sinnlos vorkommt. Diese Neuigkeit ist offensichtlich mehr, als Kent verkraften kann. Er lässt sie an sich vorüberrauschen und erkundigt sich, was für Mädchenbekanntschaften ich in der letzten Zeit gemacht habe. Ich sage, gar keine. Kent verstummt. Da kann ich ein bisschen mit den anderen reden. Der Psychiater fragt, ob ich meine Entscheidungen als brechende Wellen sehe. Ich frage, ob er Zweifel meint, also dass ich zweifle, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe. Er meinte so, wie er gesagt hat, ob ich meine Entscheidungen als brechende Wellen sehe. Recht besehen tue ich das wohl. Ich sage, ja. Der Psychiater nickt und sagt, gut so. Wenn ich das nicht täte, wäre ich psychotisch. Wir trinken einen darauf, dass ich nicht psychotisch bin. Ich erzähle dem Physiker, dass ich ein bisschen in einem Buch über Zeit gelesen habe. Ich gebe rasch ein paar Stichworte zum Besten. Einstein, Relativitätstheorie, Schwerkraft und dass es keine Zeit gibt. Ach was, ist die verloren gegangen? Fragt er. Ich sage, er soll keine Witze machen, das ist mir ernst. Der Physiker sagt, mit der Relativitätstheorie hätte er sich nicht so besonders beschäftigt. Nur gerade so viel, wie es vor ein paar Jahren auf dem Lehrplan gestanden hätte. Die Relativitätstheorie schnallt sowieso kaum einer, meint er. Aber wer sie versteht, findet sie schön und elegant, hat er gehört. Ich frage ihn, ob er versteht, warum die Zeit an der Spitze des Empire State Building langsamer läuft als im Erdgeschoss. Er schüttelt den Kopf. Nein, das versteht er nicht. Aber er zweifelt nicht daran, dass es stimmt und er hat gelernt, sowas zu akzeptieren, damit zu leben. Im Großen und Ganzen denkt er nicht daran und mir empfiehlt er dasselbe. Unaufgefordert fängt Kent an, von einem Mädchen zu erzählen, das er öfter getroffen hat. Eine versaute Geschichte. Ich höre kommentarlos zu, bis er fertig ist. Danach frage ich Kent, wie es ihm im Statistischen Landeszentralamt so geht. Er sagt, es geht ihm gut. Ich sage, das freut mich. Dann sage ich, jetzt gehe ich nach Hause schlafen. Du kannst ja mal anrufen, sagt Kent. Klar, sage ich. Als ich am nächsten Morgen aufwache, spüre ich, ich muss etwas kaufen, das den Schaden, den die Begegnung mit Kent angerichtet hat, wieder gut machen kann. Ich fühle mich zwei Schritte zurückgeworfen. Als das Spielzeuggeschäft aufmacht, habe ich schon gut und gern eine Dreiviertelstunde davor gestanden und gewartet. Und meine Liste ist fertig. Ich will etwas, das mir helfen kann, Aggressionen herauszulassen, kräftige Farben hat, sich sehr, sehr oft benutzen lässt, Geräusche macht, mich kennt und die Zeit vergessen lässt. Viel verlangt von einem Ding aus dem Spielzeuggeschäft. Egal von welchem Ding aus, egal was für einem Geschäft wäre das viel verlangt. Aber vielleicht klappt's ja trotzdem. Ich brauche lange. Außer mir ist kein Kunde im Laden. Gespannt folgen mir die Blicke der Verkäufer auf meinem Weg an den Regalen entlang. Ich habe schon gesagt, dass ich keine Hilfe wünsche. Das hier muss ich auf eigene Faust bewältigen. Der Durchbruch kommt vor dem Regal mit den Spielen der Firma Brio. Da steht etwas, das ich aus meiner Kinderzeit kenne und das das Potenzial hat, alle Punkte von meiner Liste zu erfüllen. Ein Hämmerbrett. Die Schachtel ist rot und zeigt das Brett und einen kleinen Jungen, der haut. Das Brett ist gelb, auf ihm steht in roten Buchstaben Brio. Die Stäbchen, die man durch das Brett schlagen muss, sind auch gelb, die Beine, auf denen es steht, sind blau. Der Hammer ist rot und grün. Ein gutes Gefühl durchzieht meinen ganzen Körper. Ich kann mich erinnern, dass das Hämmerbrett ein sehr befriedigendes Spiel ist. Wenn alle Stäbchen in das Brett eingeschlagen sind, stellt sich ein Gefühl für den Zusammenhang ein. Die Dinge passen zusammen. Sie haben einen Sinn. Dann dreht man das Brett um und fängt wieder zu hämmern an. Es lässt sich unendlich oft benutzen und schenkt einem das Gefühl des Zusammenhangs. Mehr verlange ich von gar nichts. Weder von Menschen noch von Dingen. Durch hinreichend langes Hämmern gelange ich vielleicht zu einem Gefühl für Sinn, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf globaler. Zu verlieren habe ich sowieso nichts. Jetzt kaufe ich das Brett und radle nach Hause. Heute soll der erste Hämmertag sein. Jetzt fange ich an. Vakuum. Die letzten Tage habe ich gehämmert und kaum sonst was getan. Von morgens bis abends gehämmert. Eine ausgesucht monotone Aktivität, die mich mit Freude erfüllt. Die Gedanken kommen zum Stillstand. Ich empfinde viel Dankbarkeit für die Firma Brio. Endlich bin ich unterwegs zu etwas. Ich spüre eine gewisse Energie, wachsende Kraft. Ich habe sogar den Mut gefunden, in dem Buch über die Zeit weiterzulesen. Jetzt lese ich über das Licht. Es ist verdammt schnell. Fast 300.000 Kilometer pro Sekunde. Im Vakuum. In der Atmosphäre ist es eine Spur langsamer. Ein Meter wird definiert durch die Entfernung, die das Licht in einer 299.792.458. Sekunde zurücklegt. Im Vakuum. Ich schicke Kim ein Fax und frage, ob er sich mit dieser Vakuumsache auskennt und mir erklären kann, was das ist. Er antwortet, Vakuum ist nichts, luftleerer Raum, mit gar nichts drin. Das ist das Vakuum. Ich hatte gehofft, es wäre ein bisschen mehr, aber für sich genommen ist es wohl genug. Es ist nichts, also wäre es unnötig, es so zu beschreiben, dass es komplizierter wird. Kims Fax bringt einen Lichtblick. Er kennt eine Methode, ein Vakuum herzustellen. Er hat es oft gemacht, schreibt er, an Regentagen. Ich soll nur einfach ein Marmeladenglas nehmen, es halb mit Wasser füllen und ohne Deckel in den Mikrowellenherd von meinem Bruder stellen, bis das Wasser kocht. Dann soll ich das Glas herausnehmen und den Deckel draufschrauben. Dann passiert da in dem Glas irgendwas mit dem Druck und schon habe ich ein Vakuum in der Hand. So einfach ist das. Ich schaue im Kühlschrank nach und finde ein Glas Blaubeermarmelade, dessen Haltbarkeitsdatum in knapp einem Monat erreicht ist. Ich leere es ins Klo und wasche es mit Seife und heißem Wasser aus. Dann fülle ich es halb mit Wasser und stelle es in die Mikrowelle. Ich schalte Max ein und warte. Jetzt kocht es. Ich nehme das Glas heraus und warte ein paar Sekunden, dass der Dampf nachlässt. Dann schraube ich den Deckel fest. Ich habe ein Vakuum gemacht. In gewisser Weise ist aus der Sache jetzt die Luft raus. Irgendwie nichts, was man anschauen könnte. Aber ich weiß, alles in dem Glas, das kein Wasser ist, ist Vakuum. Seltsam. Aber dieser Gedanke ist ziemlich befriedigend. Bin gespannt, was ich damit anfangen werde. Die ganze Zeit fällt Licht durch das Glas. Ich habe gelesen, dass Licht bestehe aus Partikeln, Photonen. Und jetzt durchqueren die das Glas. Schneller als die Photonen außerhalb des Glases. Das will ich mir genauer ansehen. Ich nehme das Glas mit ins Badezimmer und mache das Licht aus. Dann mache ich meine Fahrradlampe an und richte sie auf das Glas. Es ist total still. Nichts deutet darauf hin, dass sich im Badezimmer von meinem Bruder etwas mit fast 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegt. Eine vollkommen undramatische Situation, aber dennoch ergreift mich eine Art Ernst. Das Badezimmer meines Bruders ist kleiner als 300.000 Kilometer, viel kleiner. Ich kann einfach nicht herausfinden, was mit den Photonen passiert. Bleiben sie an der Wand stehen oder werden sie reflektiert? Sie verschwinden nicht. Das ist das einzig Sichere. Paul schreibt, dass nichts verloren geht. Wir bleiben ziemlich lange im Badezimmer. Das Vakuum, die Photonen und ich. Es ist ergreifend. Nach einiger Zeit mache ich die Fahrradlampe aus und verlasse das Bad. Das Vakuumglas stelle ich ins Fenster. Da kann es stehen und den Photonen, die Glück haben und es treffen, eine Überraschung bereiten. Ich fühle mich gut. So ungefähr dasselbe Gefühl, wie wenn ich die Vögel gefüttert habe oder wie wenn ich einem, der weniger Geld hat, als ich welches gegeben habe. Dann setze ich mich wieder an das Brett und hämmere durch bis zu den Abendnachrichten. Der Vogel. Hier ist eine andere Geschichte. Auch eine von einer guten Welt. Sie spielt, bevor ich geboren wurde. Mein Bruder und meine Eltern machten Ferien in Dänemark. Sie hatten ein Haus am Strand gemietet. Ich weiß nicht, wie alt mein Bruder in dem Sommer war, aber ich glaube, er war noch recht klein. 7 vielleicht. Er lief herum und badete und warf Stöckchen und andere Sachen ins Wasser. Es ist ihm sicher gut gegangen. Eines Tages fand er einen Vogel, der sich verletzt hatte. Ich glaube, es war eine junge Möwe. Sie lag einfach da, konnte nicht mehr fliegen. Mein Bruder hatte keinerlei Erfahrung mit Krankheit und Tod. Ihm tat der Vogel leid. Er fand es traurig, dass der da lag und allein und krank war. Er sollte wieder gesund werden und mit seiner Familie losfliegen und fröhlich sein und was junge Möwen sonst so tun. Mein Bruder nahm sich des Vogels an. Er trug ihn vorsichtig in das Ferienhaus und legte ihn in eine Schachtel auf Watte, gab ihm Wasser und was zu fressen und sprach mit ihm. Der Vogel war sein erster Gedanke am Morgen und der letzte, bevor er einschlief. Am Morgen lief er gleich hinaus, um zu sehen, wie es der jungen Möwe ging, und am Abend sagte er ihr gute Nacht, indem er ihr vorsichtig den Flügel streichelte. Mein Bruder mochte die Möwe so richtig gern. Es war wichtig für ihn, dass sie wieder gesund würde. Meine Eltern hofften das auch. Sie konnten sehen, wie viele Gefühle mein Bruder in das Tier investierte. Sie fürchteten, er würde sehr traurig, falls die Möwe sterben sollte. Mein Bruder glaubte, der Möwe ging es jeden Tag besser. Er meinte, er könnte das sehen. Die ganze Zeit erwartete er, dass sie auf einmal gesund wäre und zurück in die Freiheit fliegen würde. Aber das geschah nicht. Eines Morgens, als mein Bruder noch schlief, stellte unser Vater fest, dass die Möwe tot war. Er begrub sie ein Stück vom Haus entfernt. Als mein Bruder aufwachte, sagte Papa, der Vogel sei gesund geworden und weggeflogen. Er sagte, mein Bruder hätte sich so gut um ihn gekümmert und sei so lieb zu ihm gewesen, und deswegen sei der Vogel jetzt wieder gesund. Weder er noch Mama brachten es übers Herz, meinem Bruder zu sagen, dass die Möwe tot war. Vielleicht dachten sie, mein Bruder würde noch früh genug Schlimmes erleben. Sie wollten ihn davor schützen, solange es ging. Mein Bruder hatte alles getan, was in seiner Macht stand, um den Vogel zu retten. Und nun erfuhr er, dass er fortgeflogen war. Er war froh. Wie schön, an den Vogel irgendwo dort draußen zu denken. Gesund. Und er hatte ihm geholfen. Das Einzige, was er ein bisschen dumm fand, war, dass er ihm nicht hatte Lebewohl sagen können. Mein Bruder muss das Gefühl gehabt haben, dass die Welt gut ist, dass man etwas ausrichten kann und dass die Dinge manchmal nicht schlimmer werden, sondern besser. Mein Bruder glaubt immer noch, dass die junge Möwe gesund wurde und wegflog. Niemand hat ihm erzählt, was eigentlich geschehen war. Das Mädchen. Es ist früh am Morgen, da klingelt es an meiner Tür. Ich lege das Hämmerbrett beiseite und mache auf. Draußen steht Börre mit einem Mann. Ich nehme an, seinem Papa. Ich bin überrascht, aber bitte sie hinein. Der Papa stellt sich vor, wir geben einander die Hand. Ich kann sehen, dass Börre geweint hat. Sein Papa ist etwas peinlich berührt. Er fragt, ob ich gerade die Wohnung renoviere. Ich sage nein, wie er auf die Frage kommt. Er hat hämmern gehört, sagt er. Ich sage, stimmt schon, ich hämmere dann und wann mal ein Stündchen, wenn ich nichts anderes zu tun habe, nur so für mich, ganz privat. Und ich zeige ihnen das Brett. Börres Papa nickt. Er weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Die Sache ist die. Die Familie will nach Lillehammer fahren, Börres kranke Großmutter besuchen, aber Börre weigert sich mitzufahren. Er findet es so traurig. Jetzt wissen sie gar nicht mehr, was sie machen sollen. Börre ist völlig daneben. Er hat lange geweint. Da bin ich dem Papa eingefallen. Börre hat so viel von mir erzählt und von meinem Fahrrad. Er weiß, es ist viel verlangt, aber egal, ob ich vielleicht etwas Zeit hätte. Es wäre ihnen eine unglaubliche Hilfe. Die Situation ist ziemlich verzweifelt. Großmutter wäre so traurig, wenn sie nicht kommen. Ich frage Börre, ob er Lust hat, bei mir zu bleiben. Er nickt und schluckt. Ich sage, kein Problem, völlig in Ordnung. Ich habe sowieso keine Pläne für den Tag. Der Papa ist sehr dankbar. Sie werden über Nacht in Lillehammer bleiben, aber morgen sind sie zurück. Ich bekomme die Schlüssel zu Börres Wohnung und erfahre, wann Börre essen und wann er schlafen gehen soll. Der Papa wiederholt, dass er dankbar ist. Ich sage, er soll sich keine Gedanken machen, und dann frage ich ihn, wie es war, den Eisbären zu sehen. Er sagt, es war ungeheuer, ein riesiges Tier, sehr, sehr groß. Dann fahren Börres Mama und Papa mit seiner kleinen Schwester nach Lillehammer. Wir gehen auf die Straße runter und winken ihnen nach. Jetzt sind nur noch Börre und ich da. Wir müssen uns ausdenken, was wir unternehmen wollen. Möglichst was Lustiges. Während ich frühstücke, sitzt Börre am Schreibtisch von meinem Bruder und malt. Er malt ein Rennauto. Ich sage, er kann gern mal das Hämmerbrett haben, wenn er will, aber Börre will lieber malen. Er braucht lange für das Rennauto. Am Ende malt er es bunt aus. Als Börre mit dem Malen fertig ist, kommt ein Fax von meinem Bruder. Für Börre grenzt das an ein Wunder. Ein Mysterium. Er kann nicht begreifen, dass es so etwas gibt. Ein Blatt Papier mit Text drauf kommt mitten ins Zimmer. Er will wissen, woher es kommt. Ich sage, ich glaube, es kommt aus Afrika. Börre möchte das Fax gern haben. Ich lese es erst und dann kannst du es bekommen, sage ich. Jetzt lese ich das Fax von meinem Bruder. Es klärt ein Missverständnis auf. Er ist nicht in Afrika, sondern in Amerika. Ich muss die beiden Kontinente verwechselt haben. Beide beginnen und enden mit A und beide sind weit entfernt. Irgendwie enttäuscht mich das. Afrika ist sehr viel exotischer als Amerika. Ein Bruder in Afrika zu haben, das ist aufregend. In etwa wie wenn man Geld auf der Bank hat. Man weiß nie, wie viel es geworden ist, wenn man es abheben geht. Ein Bruder in Amerika ist sehr viel weniger spektakulär. Alle haben irgendwann irgendein Familienmitglied in Amerika. Ich erfahre, dass mein Bruder da drüben irgendwas verkauft hat. Er hat gut Geld verdient und jetzt bittet er mich um einen Gefallen. Es hat was damit zu tun, dass der Dollar gerade sehr günstig zur norwegischen Krone steht. Wirklich äußerst günstig. Mein Bruder bittet mich, für ihn ein Auto zu kaufen. Er wird sofort ein Auto benötigen, sobald er wieder zu Hause ist. Und es wäre gut, wenn alle Formalitäten, Kauf und Zulassung und so, dann schon erledigt wären. Er bittet mich, ein Auto zu kaufen. Ich soll ihm sofort meine Kontonummer faxen und dann überweist er so viel Geld, wie ein Auto kostet. Ich schreibe meine Kontonummer auf die Rückseite von Börres Rennautobild. Außerdem notiere ich einige Fragen betreffs des Wagens. Was für einen Typ will er haben? Welche Farbe? Soll es einer mit Airbag sein? Dann faxe ich meine Antwort nach Amerika. Ein paar Minuten später kommt das Rennautobild aus dem Fax, in Schwarz-Weiß. Börre ist im siebten Himmel. Jetzt hat er zwei Rennautobilder in der Hand. Ein Original und eine Faxkopie der zweiten Generation. Über das Bild hat mein Bruder geschrieben: Was ist das? Und wo ist die Kontonummer? Ich drehe das Rennautobild um und faxe Nummer und Fragen nochmal. Mein Bruder antwortet, dass er auf mein Urteil vertraut, was die Marke angeht. Aber es muss ein cooler Wagen sein. Ein Statussymbol. Frisch und sportlich soll er wirken. Rot oder grün. Vielleicht irgendwie Oliv. Und mit Airbag. Börre findet es super, dass ich ein Auto kaufen soll. Er findet am besten ein Rennauto. Das ist ein großer Auftrag, den mein Bruder mir da gegeben hat. Ich bin geschmeichelt. Ich habe noch nie ein Auto gekauft. Börre will, dass ich das Rennautobild an seine Großmutter faxe. Ich sage, nur sehr wenige Großmütter hätten ein Fax, aber wir könnten es an ein Postamt in ihrer Nähe senden. Börre findet, wenn wir es ihr nicht direkt faxen können, dann macht es keinen Spaß. Wir gehen los, Autos ansehen. Börre und ich. Erst sehen wir uns die Autos auf der Straße an. Wir schauen durch die Fenster, bis wo der Tacho geht. Für Börre ist das das Einzige, was zählt. Er entdeckt einen BMW, dessen Tacho bis 280 geht. Den soll ich kaufen, findet er. Wir gehen in eine Volvo-Filiale und setzen uns in ein paar Volvos. Der Verkäufer denkt, Börre ist mein Sohn. Er behandelt mich wie einen potenziellen Kunden, führt uns verschiedene Modelle vor und spricht über technische Raffinessen. Sagt, dass Volvo großen Wert auf Sicherheit legt. Börre prüft den Tacho. Er geht nur bis knapp über 200. Börre schüttelt den Kopf. Börre, sage ich, 200 Stundenkilometer ist mehr, als du denkst. Jetzt machen wir eine Probefahrt mit dem Volvo, auf der E16. Börre klatscht in die Hände. Er sitzt in einem Kindersitz, den uns der Verkäufer geliehen hat. Fahren wir jetzt 200? Fragt er. Fast, sage ich. Es ist ein guter Wagen. Und grün ist er auch. Zu Hause werde ich meinem Bruder faxen, dass der Wagen eine gute Straßenlage hat, was auch immer das genau bedeutet. Ich verlasse die Autobahn und nehme Landstraßen zurück in die Stadt. Es macht Spaß, ein paar Kurven zu fahren. Wir halten an einem Geschäft und kaufen ein Eis. Während wir essen, lese ich die Zettel neben der Eingangstür. Annoncen für Bingo-Abende und Reitstunden. Aber da ist noch ein anderer Zettel. Ein schöner Zettel. Einer für Börre. Ich lese ihm den Zettel vor. Hi, ich heiße Jessica. Vielleicht will jemand etwas bei mir kaufen. Ich habe nämlich ein paar Sachen in meinem Zimmer, die ich nicht mehr brauche. Shampoo, Henna, rund 10 cm hohe Flasche, Preis 10 Kronen. Körperlotion, Melone, rund 8 cm hohe Flasche, Preis 5 Kronen. Zwillingstrolle mit langem weißem Haar und Schlüsselring. Einer hat einen Stern auf dem Bauch. Preis 5 Kronen beide. Stempel, Klammer auf, Päckchen und Blume, Klammer zu, 10 Kronen zusammen. Weiße Perlenohrstecker, unbenutzt, 10 Kronen. Brosche, unbenutzt, 5 Kronen. Power Rangers Bilder in einer Schachtel, rund 10 cm lang, voll mit Bildern, 20 Kronen. Spardose mit Daffy Duck drauf, 5 Kronen. Figuren aus Überraschungseiern, drei Löwen, Klammer auf, zwei gleiche, Klammer zu, ein Frosch, eine Schildkröte, zusammen 10 Kronen. Bunte Spiralfeder, elastisch und formbar, kann Treppen hinuntergehen, 10 Kronen. Ein Elefant, Klammer auf, Zahnstocherbecher aus Porzellan, Klammer zu, 10 Kronen. Wenn du interessiert bist, ruf an und frag nach Jessica. 22 47 45 64. Börre ist interessiert. Nicht an dem Mädchenkram, aber an den Power Rangers Bildern und vielleicht an noch etwas. Er weiß nicht richtig, er muss es erst ansehen. Wir gehen zu einer Telefonzelle und rufen an. Börre spricht. Ich höre, wie er fragt, ob Jessica zu Hause ist. Jetzt wird er wohl gefragt, wer da anruft. Börre sagt, er ruft an. Börre. Jessica und er reden eine Zeit lang miteinander. Börre sagt ein paar Mal Ja und ein paar Mal Power Rangers. Dann bekommt er die Adresse und legt auf. Die Perlenohrstecker und die Brosche sind verkauft. Der Rest nicht. Börre ist Feuer und Flamme. Jessica wartet auf der Treppe. Sie ist ungefähr 12 und trägt einen Zopf. Ihre Eltern sind auch zu Hause. Und ihre ältere Schwester. Sie sieht dem Mädchen ähnlich, das ich in dem Videoclip gesehen habe, wo es singt und Auto fährt. Ungefähr in meinem Alter, wie es scheint. Wir reichen einander reihum die Hand. Jessicas Vater interessiert sich für den Volvo. Er stellt fest, dass es das neueste Modell ist. Börre und Jessica verschwinden in Jessicas Zimmer. Mir bietet man Kaffee und Plätzchen an. Den Eltern ist es etwas peinlich, dass Jessica den Zettel ausgehängt hat. Sie haben Angst, die Leute könnten meinen, sie hätten das nötig und Jessica bekäme kein Taschengeld. Sie erklären, dass das nicht der Fall ist. Ihnen geht es nicht schlechter als anderen Leuten, sagen sie. Als Jessicas Mutter mir Kaffee einschenken will, muss ich sagen, dass ich keinen Kaffee trinke. Sie fragt, was ich denn trinken möchte, und ich sage, Wasser oder Limo wäre schön. Oder Saft. Sie verschwindet in der Küche. Jessicas Vater bemerkt, es sei ja ungewöhnlich, dass einer keinen Kaffee trinkt. Da hat er selbstverständlich recht. Diese Diskussion führe ich jedes Mal, wenn jemand feststellt, dass ich keinen Kaffee trinke. Ich erkläre, ich wollte ja nicht ausschließen, dass ich irgendwann mit Kaffee trinken anfange, aber bislang schmeckt er mir einfach nicht. Ich habe eigentlich noch nie welchen getrunken. Ich hatte manchmal Kaffee im Mund, aber runtergeschluckt habe ich ihn nie. Jetzt kommt Jessicas Mutter mit einem Glas Orangensaft. Jessicas Vater redet über Autos. Er hat auch einen Volvo, sagt er. Und mit Volvos sei das so, wenn man erst mal einen hat, komme es überhaupt nicht mehr in Frage, eine andere Marke auch nur auszuprobieren. Einmal wollte er sich fast einen japanischen Wagen kaufen, aber das hat er dann sein lassen. Hat irgendwie nichts getaugt. Aber Volvo, das ist ein richtiger Wagen. Wie ein guter Freund. Kein Schrott. Und er stellt die Kaffeetasse hin und schaut mich an, als wolle er sagen, volle Fahrt, immer, und den ganzen Tag Sonnenschein. Während er redet, sehe ich Jessicas ältere Schwester an, Lise. Sie blickt nachsichtig auf ihren Vater. Sie ist hübsch. Ich sage zum Vater, dass ich vollkommen einverstanden bin, Volvo ist gut. Dann frage ich Lise, was sie so macht. Sie will Fotografin werden, sagt sie. Sie macht Fotos für ein paar Frauenzeitschriften, aber lieber will sie eigene Bilder machen. Ich sage, dass ich auch manchmal fotografiere. Ich habe eine Kamera, sage ich. Nikon. Die von Nikon sind die besten, sagt der Vater. Nikon ist in Ordnung, sagt Lise. Börre und Jessica kommen aus Jessicas Zimmer. Börre trägt eine Schachtel mit Power Rangers Bildern, eine Flasche Henna-Shampoo und eine Spardose in Entenform. Er lächelt von einem Ohr zum anderen und fragt, ob ich 35 Kronen habe. Als wir fahren wollen, fragt Jessicas Mutter, ob wir nicht zum Abendessen bleiben wollen. Es ist gleich fertig. Ich finde, das würde zu weit gehen. Außerdem muss ich den Wagen abgeben. Ich sage freundlich, nein, danke, und dass wir leider eine Verabredung haben. Wir bedanken uns für Saft und Kekse und für das gute Geschäft. Jessica und ihre Familie winken uns nach. Als ich den zweiten Gang einlege, schaue ich noch einmal extra zu Lise, im Rückspiegel. Es ist schon länger her, dass ich nach einem Mädchen gesehen und dabei gedacht habe, so eine würde ich gern öfter sehen. Vielleicht sogar jeden Tag. Aber jetzt denke ich das. Sie müsste jetzt neben mir sitzen auf dem Beifahrersitz, in einem roten Pullover. Und wir müssten hierhin und dorthin fahren. Zusammen. Ich glaube, alles wäre viel schöner, wenn ich eine Freundin hätte. Schrecklich unreifer Gedanke. Aber ich neige dennoch zu der Ansicht, er könnte stimmen. Ich will es jedenfalls nicht ausschließen. Börre ist zufrieden mit dem Tag. Ich habe ihm ein Geldstück gegeben und er hat es in seine Spardose gesteckt. Als ich ihn frage, was er mit dem Henna-Shampoo vorhat, sagt er, er will es seiner Mama schenken. Ich kann sehen, dass er sich darauf freut. Der Weltraum. Börre schläft jetzt. Er war sehr müde. Wir haben noch lange mit seiner Modellautobahn gespielt, als er eigentlich schon schlafen sollte. Ich habe ihn gewinnen lassen. Und dann haben wir ein Spiel gespielt, das darin besteht, auf ein vorgegebenes Wort ein anderes zu sagen. Das erste, das einem einfällt. Sofort. Ich hatte gehofft, es würde so gehen, dass ich zum Beispiel Sonne sagte und Börre Sommer. Aber dazu kam es gar nicht erst. Börre sagte die ganze Zeit immer nur Kacke. Egal, was ich sagte, er sagte Kacke. Halbtot hat er sich gelacht. Aber jetzt schläft er. Ich bin drüben in der Wohnung von meinem Bruder gewesen und habe nach Amerika gefaxt. Ich schrieb Volvo, volle Fahrt, immer und den ganzen Tag Sonnenschein. Dann habe ich mir ein Wollpullover genommen. Jetzt sitze ich auf dem Balkon von Boris' Wohnung und trinke Gin Tonic. Seine Eltern haben einen ganzen Schrank voll Flaschen. Wenn ich mir genug Mut angetrunken habe, möchte ich in dem unheimlichen Buch über die Zeit weiterlesen. Jetzt lese ich. Paul schreibt über Einstein. Ich erfahre, dass Einstein mein Freund ist. Seine Theorie besagt unter anderem, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Seite an Seite existieren. Das ist eine der Folgerungen aus der Relativitätstheorie. Natürlich begreife ich nicht, wie das gehen soll, aber das spielt keine Rolle. Scheiße drauf, wie das gehen soll. Es ist nämlich so, ich fühle mich etwas leichter, seit ich das gelesen habe. Ich schenke mir nach und lese weiter. Es erregt mich ungeheuer, dass die Experten, welche auch immer uneins sind, was die Zeit nun sein soll. Manche möchten, dass man ein für alle Mal eine Art universelle Zeit definiert, die dann als Maßeinheit dienen soll, während andere fordern, das Zeitkonzept für untauglich und tot zu erklären, für inexistent. Wir dürfen weiter Uhren haben, dürfen Sekunden und Stunden und Jahre messen, aber die Vorstellung von der Zeit als etwas, das einfach da ist, taugt nichts, finden sie. Diese zweite Gruppe hat meine volle Sympathie. Ich werde für sie werben, so viel ich kann, damit ihre Ansichten sich irgendwann durchsetzen. All das fasziniert mich immer mehr. Meine eigene Existenz tritt ein wenig in den Hintergrund. Ein Blick für den Zusammenhang. Der Blick für den Zusammenhang sollte etwas sein, das man kaufen und sich intravenös spritzen lassen kann. Paul hat keine Angst vor großen Gedanken. Jetzt schreibt er über die Ewigkeit. Man soll auf keinen Fall vergessen, dass die Ewigkeit nicht nur eine sehr große Zahl ist, schreibt er. Ewigkeit ist etwas ganz anderes als nur etwas Riesiges, unfassbar Großes. Wenn das Universum unendlich viel Zeit zur Verfügung hat, bedeutet das nicht nur, dass alles geschehen kann. Es bedeutet, dass alles geschehen wird. Egal wie unwahrscheinlich es ist oder wie lange es dauert, früher oder später wird es geschehen. Das bedeutet, sollte ich ewig leben, dann würde ich mir alles vornehmen und würde alles erleben. Sowas wäre nur interessant, wenn mein Gehirn in der Lage wäre, eine unendliche Anzahl Gedanken zu denken. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Ich lege das Buch beiseite und versuche mir etwas einfallen zu lassen. Etwas Neues. Egal was. Ich schließe die Augen und trinke einige Schluck Gin Tonic. Erst denke ich an nichts Genaues, dann denke ich an Lise. Das ist wirklich ein neuer Gedanke. Guter Anfang. Aber das war noch nicht alles. Ich sehe Bilder. Einen Mähdrescher und einen Strand und einen Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das als Gedanken bezeichnen würde, aber neu ist es jedenfalls. Trotzdem habe ich meine Zweifel, ob meine Fantasie für ein ewiges Leben ausreichen würde. Boah, jetzt fährt Paul hardcore auf. Er sagt, alles lasse darauf schließen, dass das Universum einen genau bestimmten Anfang hatte und daher auch ein Ende haben wird. Paul sagt, alles, was wir kennen, wird irgendwann verschwinden. Das sagt er. Als Folge des Big Bang dehnt sich das Universum nach allen Seiten aus. Die Kraft, die es dazu bringt, ist groß, aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Masse, die das Universum eines Tages haben wird, eine noch größere Schwerkraft bewirken könnte. Dann würde die Ausdehnung aufgehalten, Sterne und Sonnensysteme und was es alles gibt, würden sich wieder zusammenziehen. Alles würde rückwärts laufen und zum Schluss, im wahrsten Sinne des Wortes, einstürzen. Paul nennt das den Big Crunch. Und danach würde nichts mehr passieren. Genauso wie vor dem Big Bang rein gar nichts passierte. Schlicht und einfach, weil es keinen davor gab, in dem etwas hätte passieren können. Vielleicht fängt das Universum schon in 100 Milliarden Jahren an, sich wieder zusammenzuziehen. Aber es könnte genauso gut noch eine Milliarde Milliarden Jahre durchhalten. Und danach würden wir noch einmal so lange Zeit haben, wie das Universum bestanden hat, um unsere Sachen zusammenzupacken und auf das Ende zu warten. Ich liebe diese Zahlen. Paul ist ein echter Zahlenteufel. Irgendwo in dem Buch operiert er mit einer Zahl, die, so schreibt er, eine Eins mit mehreren Millionen Nullen ist. Sie bezeichnet den Abstand in Lichtjahren zu einem Himmelskörper oder einem System von irgendwas, das sich ganz woanders als in unserem Sonnensystem befindet. Außerdem erwähnt er eine Berechnung, der zufolge die Gesamtzahl der Galaxien im Universum gegen 10 Milliarden geht. Eine jede soll rund 100 Milliarden Sterne beinhalten, die so groß sind wie die Sonne. Diese Zahlen sind derart absurd, dass ich gute Laune bekomme. Seltsam, aber wahr. Das ist alles so gewaltig. Ich glaube, Paul geht es ähnlich wie mir. Es gibt so wenig, was ich selber ausrichten kann. Das wirkt befreiend. Meine eigene Verantwortung schwindet beträchtlich. Ich kann es regelrecht spüren. Genau jetzt. Das Verantwortlichkeitsgefühl nimmt ab. Rasant. Ich bin so gut wie nichts. Streng genommen müsste das wohl ein erschreckender Gedanke sein, aber so erlebe ich es nicht. Vielleicht spielt mir der Alkohol einen Streich. Dass das Universum offenbar irgendwann vergehen wird, bedeutet für das eine oder andere natürlich einen gewissen Dämpfer. Alle Gedanken an ewiges Leben bleiben einem im Halse stecken. Aber mich scheint das nicht zu quälen. Nicht jetzt. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich so lebendig wie seit langem nicht. Auf einmal fühlt es sich gut an, eine Frist zu haben, mit der man rechnen muss. Unter Druck habe ich eigentlich immer gut gearbeitet. Wenn wir uns also noch ein paar tausend oder Millionen Jahre auf Erden tummeln dürfen, will ich zufrieden sein. Danach kann sich von mir aus alles zusammenziehen oder explodieren, so viel es will. Das Atemberaubende an dem Ganzen ist, dass ich nicht darum gebeten habe, mit von der Partie zu sein. Ich bin einfach da. Alle anderen auch. Wir sind zusammen hier, haben aber nicht darum gebeten. Es ist nicht unsere Schuld. Ich sitze da, schaue in die Nacht und bin höchst poetisch gestimmt, als Börre angetapst kommt. Er ist aufgewacht, weil er einen ekligen, gefährlichen Traum hatte. Er setzt sich mir auf den Schoß und ich wickle ihn in den Pullover. Ich streichle ihn und sage, er bräuchte keine Angst mehr zu haben. Es war nur ein Traum. Morgen ist ein neuer Tag. Börre reibt sich die Augen und fragt, ob ich ein Lied kann. Klar kann ich das. Ich kann das weiße, weiße Pferdchen. Gibt kaum was Netteres. Wie der Junge lächelnd in den Stall kommt und sagt, schönen Gruß vom Vater, der liebe alte Schimmel darf nun ausruhen, da fühle ich mich wieder genauso geborgen wie als Kind, wenn sie mir das Lied vorgesungen haben. Ein schönes Leben ab heute. In Ruhe fressen, in Ruhe stehen, nur noch manchmal im Kreise gehen, den Kinderlein zur Freude. Ich trage Börre ins Bett zurück und lege mich neben ihn, bis er eingeschlafen ist. Dann setze ich mich wieder auf den Balkon mit einem Glas Wasser. Ich schaue über die Stadt. Die Menschen schlafen. Ich nehme Wasser in den Mund und schlucke es nach und nach herunter. Wasser ist was Gutes. Wenn ich mich zwischen allen Dingen entscheiden müsste, würde ich ziemlich sicher Wasser wählen. Mir geht es besser als seit langem. Erst der Ball, dann das Hämmerbrett und jetzt das hier. All die großen Zahlen. Das gute Gefühl, die Verantwortung los zu sein. Vielleicht geht es bergauf. Vielleicht schaffe ich es. Und während es hell wird, sitze ich da und denke, dass ich ein guter Kerl bin Und dass der Weltraum und die Zeit und das alles mir doch gestohlen bleiben kann. Crazy Love. Ich sitze vor dem Fernseher und warte, dass der Kater nachlässt, damit ich wieder hämmern kann. Ich habe schon versucht, einen Lappen um den Hammer zu wickeln, aber es war trotzdem zu laut. Die sollten mal überlegen, ob sie die Stäbchen, die man in das Brett schlägt, nicht besser aus Holz machen sollten, statt aus Plastik. Es wäre so toll, jetzt zu hämmern. Ich könnte den Gedanken von heute Nacht noch mal vorsichtig verfolgen. Aber ich muss warten. Jetzt dreht sich alles im Kreis. Die ganze Sache mit dem Weltraum. Ich hatte doch eigentlich gedacht, es könnte mir alles gestohlen bleiben. Heute Morgen sieht das ganz anders aus. Hybris. Boris' Eltern waren so dankbar, dass sie sich gar nicht mehr eingekriegt haben. Sie wollten mir Geld geben, aber ich sagte, das komme nicht in Frage. Außerdem hätte ich mich an ihren Getränken schadlos gehalten. Börre wollte nicht, dass ich nach Hause ging. Guter Junge. Fernsehen ist was Feines. Ich sollte öfter Fernsehen. Es lenkt mich auf angenehme Weise ab. Ich weiß nicht genau, welche Gedanken meine eigenen sind und welche aus dem Fernseher stammen. Tierfilme sind das Schönste. David Attenborough erklärt, dass die Natur ein System ist und dass alles miteinander zusammenhängt. Wespen, die anhand der Sonne navigieren. Die wissen, was sie tun, die Wespen. Viel besser als ich. Jetzt läuft Werbung. Ich mag Werbespots für Autos. Fast alle spielen in der Wüste. Da fahren die Autos schnell. Ein einsames Auto unter der Sonne. Die letzte Volvo-Reklame hat auch in der Wüste gespielt. Sieht klasse aus. Geht schnell. Der Fahrer braucht immer bloß in der Wüste rumzubrausen. Er fährt einfach drauf los. Ich glaube, ich kaufe einen Volvo. Einen grünen. Der gefällt meinem Bruder ganz sicher. Etwas anderes, das mich sehr anspricht, sind grafische Darstellungen der Wirkungsweise von Shampoo und Zahncreme. So schön pädagogisch. Ich kann verfolgen, wie die Wirkstoffe in das Haar oder die Zähne eindringen und säubern und aufräumen. Und danach ist alles besser als zuvor. Darauf kommt's an, dass die Dinge besser werden. Aber diese Trickfilme mit lebendigem Kleinzeug und sprechendem Essen machen mich aggressiv. Kekse, die aus der Schachtel hüpfen und auf dem Küchentisch tanzen und dabei den Kräuterkäse im Kühlschrank rufen. Und wenn der Kräuterkäse dann kommt, fliegen die Kekse in ihn hinein und schmieren sich selbst. Eine Zumutung ist das. Die Werbeleute machen zurzeit Trickfilme mit allen möglichen. Jemand müsste diesem Treiben Einhalt gebieten. Selbst Idiotie hat ihre Grenzen. Folgendes dürfte meiner Meinung nach nie in Werbetrickfilmen auftauchen. Kekse und andere Backwaren, Milchprodukte, Schokolade, Fleischwaren, Fischprodukte, Spülmittel, Klammer auf, und Gummihandschuhe beim Abwaschen, Klammer zu, Eier, Obst und Gemüse, Uhren. Ich sehe mir ein bisschen die schwedischen Nachrichten an. Sie rollen gerade eine Sache auf, wo ein paar Gemeindeangestellte kommunale Gelder veruntreut haben. Ziemlich starker Tobak. Aber ich bekomme gute Laune davon. Die Leute sind vollkommen außer sich. Da waren also ein paar kommunale Angestellte auf Dienstfahrt in Brüssel. Sie haben sich ein bisschen amüsiert und dummerweise waren sie gezwungen, mit der gemeindeeigenen Kreditkarte für eine lustige Nacht im Sexclub zu bezahlen. Es geht um über 30.000 Kronen für eine Nacht. Ich sehe den Kontoauszug auf dem Bildschirm. Deswegen habe ich gute Laune. Da steht Dells Farbenhandel, dann zweimal Texaco und dann steht da Crazy Love. Sechsmal untereinander. Die Betroffenen warten mit den haarsträubendsten Ausreden auf. Einer kann sich an die ganze Nacht einfach nicht erinnern. Ein anderer behauptet, er hätte gar nicht bemerkt, dass es sich um einen Sexclub handelte. Ich könnte mich krank lachen. Dells Farbenhandel, Texaco, Texaco, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love, Crazy Love. Jetzt sehe ich eine Serie, in der wir die Polizei bei ihrer Arbeit begleiten. In Amerika. Die Geschichte einer guten Tat von zwei Polizisten in Los Angeles. Vor ein paar Jahren. Ich ertappe mich selber dabei, dass ich feuchte Augen bekomme. Ich werde tatsächlich von der Geschichte einer guten Tat gerührt. Die beiden Beamten stehen in der Wache und erzählen. Und dazwischen sehen wir, was geschah. Die Produzenten haben zwei Schauspieler aufgetrieben, die den Polizisten ähnlich sehen. Sogar täuschend ähnlich. Folgendes war vorgefallen. Am Abend vor Weihnachten sitzt eine schwarze Frau weinend vor ihrem Haus in einer armen Vorstadt von Los Angeles. Die Polizisten kommen in ihrem Polizeiauto vorbei. Sie halten an und fragen, was los sei. Die Frau erzählt, während sie im Krankenhaus war, um ihre krebskranke Tochter zu besuchen, hat jemand ihr Haus ausgeräumt. Alles, was sie besitzt. Sämtliche Möbel, das Essen im Kühlschrank, sogar die Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Alles ist weg. Und im Haus drin sitzen drei Kinder und sind traurig. Weihnachten fällt aus. Die Polizisten sagen, da können sie wenig machen. Solche Delikte werden fast nie aufgeklärt. Aber zur Sicherheit notieren sie, was für Spielsachen die Frau für ihre Kinder gekauft hatte. Als sie wieder im Wagen sitzen, reden die beiden Polizisten miteinander darüber, wie schrecklich das ist. Die Gesellschaft nimmt eine schlimme Entwicklung und so weiter. Sie beschließen, auf eigene Kosten Geschenke für die Kinder von der Frau zu kaufen. Schließlich ist Weihnachten und sie haben alles, was sie brauchen, während die arme Frau und ihre Kinder alles verloren haben. Sie halten an einem Spielzeugladen und kaufen, was auf der Liste steht. Eine ganze Menge. Sachen für über 100 Dollar. Sie kommen mit dem Inhaber des Geschäfts ins Gespräch und schildern den Grund ihres Einkaufs. Gerührt davon, was für eine gute Tat das ist, übernimmt der Inhaber die Hälfte der Kosten. Schließlich ist ja Weihnachten. Als die Polizisten wieder im Auto sitzen und zu der Frau zurückfahren wollen, kommt über Funk die Aufforderung, sofort auf der Wache zu erscheinen. Dort fragt ihr Chef, was passiert ist, und es stellt sich heraus, dass der Inhaber des Spielzeugladens eine Fernsehgesellschaft angerufen hat, die jetzt die beiden Polizisten interviewen will. Derartige gute Nachrichten sind ja so selten. Und jetzt zu Weihnachten braucht die Nation etwas Schönes, um sich darum zu versammeln. Der Ball kommt ins Rollen. Mehrere Fernsehgesellschaften nehmen die Sache auf. CNN kommt angefahren. Bald weiß die ganze USA davon. Die Polizisten erhalten Anerkennung von nah und fern und Präsident Reagan ruft an und sagt, er sei stolz auf sie. Die Menschen schicken Geld und Geschenke und ein Mann bietet der Frau ein Haus in einer besseren Gegend an. Auf einmal fällt ihnen ein, dass die Frau ja gar nichts davon weiß. Sie hat keinen Fernseher oder Radio mehr. Mutterseelenallein sitzen sie und ihre Kinder in dem leeren Haus und glauben, dass Weihnachten ausfällt. Die Polizisten beschließen, bis zum nächsten Tag, Christmas Day, zu warten, weil da Bescherung ist. Am nächsten Morgen steht die schwarze Frau auf, weckt ihre Kinder und sagt, jetzt wollen sie zusammen ins Krankenhaus fahren und ihrer krebskranken Schwester frohe Weihnachten wünschen. Die Kinder finden es ein bisschen bescheuert, so ohne Geschenke, aber die Frau sagt, sie hätten einander und sollten froh darüber sein. Sie hören Sirenen, die Frau seufzt und meint, nicht einmal an diesem heiligen Tag schafften es die Menschen, gut zueinander zu sein. Aber dann schaut ihr Sohn aus dem Fenster. Die Straße ist voller Polizeiwagen und Feuerwehrautos und Kameras und Leute. Die Arme voller Geschenke stehen die beiden Polizisten auf dem Rasen vor dem Haus. Jemand fängt an, Möbel hineinzutragen. Die Frau begreift nicht, was vorgeht, aber dann erkennt sie die Polizisten wieder. Sie umarmen sie und geben ihr einen Scheck über 18.000 Dollar. Da fängt die Frau zu weinen an. Und ich weine auch ein bisschen. Das Kopfweh ist jetzt weg. Ich hämmere. Diese Sache mit dem Weltraum. Also wirklich? All die Gedanken heute Nacht haben mich nicht gerade weniger sterblich werden lassen. Wenn das Universum vergänglich ist, kann man schnell auf den Gedanken kommen, die menschliche Existenz sei ohne jeden Sinn. Warum sollte ich dann irgendwelche Pläne für die Zukunft haben? Auf der anderen Seite ist es verlockend, das Beste daraus zu machen. Ich bin hier, so oder so. Die Fantasie versagt, wenn ich versuche, mir vorzustellen, wo ich sonst sein sollte. Ich schäme mich nicht für solche Gedanken. Vielleicht hätte ich sie schon früher haben sollen. Ich weiß nicht, wann andere Leute für gewöhnlich auf sowas kommen. Manche wahrscheinlich schon mit 15. Ich nicht. Aber ich denke das jetzt. Und ich schäme mich dessen nicht. Wozu sitze ich in dieser Wohnung, wenn nicht, um solche Gedanken zu denken? Ich hoffe, die Dinge stehen besser, wenn ich fertig gedacht habe. Eigentlich gibt es eine ganze Menge Sachen, die ich mag. Das hier mag ich. Hämmern, Ball werfen, auf dem Klo sitzen, die Sonne, Essen, Bäume, Freundschaft, Strände, Mädchen, Schwäne, schlafen und träumen und aufwachen, dass jemand mir den Rücken streichelt, Klammer auf, selten, Klammer zu, Musik, Klammer auf, all you need is love, Klammer zu, Kinder, Klammer auf, Börre, Klammer zu, Wasser, Autofahren, Radfahren. Wenn ich bloß das Gefühl hätte, dass die Dinge in einem Zusammenhang stehen und dass am Ende alles gut wird. Das wäre so schön. Vielleicht bin ich zu oft allein. Ich sollte mich mehr draußen bewegen. Vielleicht mit jemandem reden. Mit wem soll ich reden? Kim ist so weit weg und Kent ist ein schlechter Freund. Mit meinen Eltern kann ich jederzeit reden, aber ich will ihnen mit meinem Problem nicht zur Last fallen. Mir ist es am liebsten, wenn sie glauben, mir geht es gut und alles geht ständig bergauf. Als ich klein war, sind mein Papa und ich immer zusammen um unser Haus herumgegangen. Er hielt mich an der Hand und wir gingen einmal um das ganze Haus. Aus irgendeinem Grund empfand ich das damals als etwas ausgesprochen Gutes und Sinnvolles. Wir wohnten in dem Haus. Dort aß ich und schlief ich. Und dann gingen wir darum herum. Ich lege eine Hämmerpause ein, radle zu meinen Eltern hoch und sage zu Papa, ich würde gern mit ihm um das Haus gehen. Er hat eben Mittagsschlaf gehalten und findet die Bitte etwas merkwürdig. Ich bitte ihn, keine Fragen zu stellen. Ich sage, ich bräuchte das jetzt. Ich muss spüren, wie es sich anfühlt, mit ihm zusammen um das Haus zu gehen. Das ist ein Glied in der Kette der Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige, sage ich. Papa zieht Gummistiefel und eine Jacke an und dann gehen wir um das Haus herum, Papa und ich. Wir gehen einmal um das Haus herum. Es ist nicht ganz genauso wie früher, aber es ist schön. Erwartet, dass es alle Probleme lösen würde, mit Papa um das Haus herum zu gehen, hatte ich nicht. Meine Erwartungen waren bescheiden. Papa sagt, wir können das später gern wieder tun, wenn ich ein Bedürfnis danach habe. Ich sage, das ist gut möglich. Papa sagt auch, er findet, ich sollte mehr ausgehen. Leute treffen. Vielleicht ein Mädchen. Freundinnen. Warum habe ich keine Freundin? Kein Grund dafür in Sicht. Leute, die weit weniger sympathisch sind als ich, haben eine Freundin. Idioten haben Freundinnen. Ich sollte absolut eine Freundin haben. Es herrscht viel Ungerechtigkeit und Idiotie in der Welt. Das ist wohl ein Teil meines Problems. Sollte es so sein, dass hinter all dem idiotische Menschen stecken? Hinter blöder Musik und idiotischen Büchern, Zeitschriften, Filmen und den Trickfilmen mit Esswaren in der Fernsehwerbung? Sollte es so einfach sein? Manchmal bin ich versucht, das zu glauben. Ein ausgesprochen natürliches Erklärungsmodell. Ziemlich einleuchtend. Oder verhält es sich so, dass diese Menschen eigentlich nicht dumm sind, dass sie es sogar gut meinen, aber Mal für Mal scheitern? Auch eine Möglichkeit. Es ist ein großer Unterschied, ob einer dumm ist oder bloß einfach Pech hat. Sicher ist nur, dass sie Freundinnen haben. Jeder Einzelne. Nur ich nicht. Der Papst. Ich schließe die Tür zur Wohnung von meinem Bruder auf und stelle fest, dass Kim ein mordslanges Fax geschickt hat. Sicher 30 Meter lang. Darauf steht immer dasselbe. Fast 100 Mal. Be not afraid. Kim hat eine Schleife gefaxt. Das hat er bei Gelegenheit schon erwähnt. Er hat lange davon geträumt, das zu tun. Wahrscheinlich ist es ganz leicht. Man führt das Blatt ganz wie sonst in das Fax ein und wählt die Nummer des Empfängers. Und während das Gerät sendet, klebt man schnell die Enden des Blatts mit Klebestreifen zusammen. Dann schickt das Gerät dieselbe Nachricht, bis man es anhält oder dem Empfänger das Papier ausgeht. Mein ganzes Faxpapier ist aufgebraucht. Die teure Rolle mit Thermopapier. Alles ringelt sich am Boden. Trauriger Anblick. Kim schreibt, er hätte den Satz auf dem Rücken eines Buchs gefunden, das der Papst vor ein paar Jahren veröffentlicht hat. Der Vorgänger-Meteorologe auf der Insel muss es liegen gelassen haben. Ein katholischer Meteorologe. Be not afraid. Ein guter Satz. Das muss man dem Papst lassen. Aber doch nicht 100 Mal. Ich stecke den Anfang von Kims Fax in das Gerät und sende ihm den Satz des Papstes zurück. Kim soll seine eigene Medizin zu schmecken kriegen. Es dauert über eine Stunde, bis das Ganze durch ist. In der Zwischenzeit lese ich weiter in Pauls Buch. Siehe da, er bringt auch was über den Papst. Paul schreibt, der Papst sei ganz begeistert von der Theorie mit dem Big Bang. Der Papst meint, er könne darin den Finger Gottes erkennen und die Theorie sei durchaus kompatibel mit der Vorstellung von einer Schöpfung. Gott stand hinter dem Big Bang. Genial. Was muss sich der Papst gefreut haben, als er darauf gekommen ist? Wird spannend, was er sagt, wenn sich alles wieder zusammenzieht. Vielleicht verschlägt es ihm die Sprache. Ich reiße ein Stück von dem Fax ab und hänge mir den Satz übers Bett. Könnte schön sein, ihn beim Aufwachen zu lesen. Katholik oder nicht. Morgen werde ich einen Volvo kaufen. Fahrstühle. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs zum Volvo-Händler, bin aber einen Umweg gefahren zu einem Hotel mit vielen Stockwerken. Jetzt bin ich im Fahrstuhl. Ich fahre auf und ab, seit bald einer Dreiviertelstunde. Jedes Mal, wenn ich im Erdgeschoss ankomme, drücke ich auf den obersten Knopf und jedes Mal, wenn ich oben bin, auf den untersten. Die ganze Zeit steigen Leute ein und aus, aber niemand kommentiert den Umstand, dass ich hier drin stehe. Als ich klein war, sind wir manchmal nach der Schule zu ein paar Wohnblocks geradelt. Wir haben sie immer bloß die Hochhäuser genannt. Da wohnten alle ungezogenen Kinder, deren Brüder älter waren als wir und jeden Freitag nach Schweden fuhren, um Chinakracher und Schnupftabak und Bier zu kaufen. Wer da wohnte, hatte schon Pornofilme gesehen, bevor er in die erste Klasse kam. Es gab wilde Geschichten. Zum Beispiel, dass ein paar von den älteren Brüdern Pornos in Super 8 auf die Wand neben den Briefkästen projizierten. Filme, wo zwei Damen Champagner auf einen Mann gossen, bis er pitschnass war und alle seine Kleider ausziehen musste. Mag schon sein, mir egal. Aber in diesen Häusern gab es prima Fahrstühle. Wir fuhren dahin, um Fahrstuhl zu fahren. Das war ein Abenteuer auf höchster Risikostufe. Aus irgendeinem Grund war es uns verboten, Fahrstuhl zu fahren. Wir durften es einfach nicht. Das war total ungerecht. Niemand sollte Kindern das Fahrstuhlfahren verbieten dürfen. Aber all die alten Weiber keiften und schrien und riefen die Polizei und der Hausmeister kam gerannt, um uns zu verjagen. Ein Riesenkick, jedes Mal. Fahrstühle sind fantastisch. Ich werde noch ein Weilchen fahren. Das Schöne daran, als Erwachsener Fahrstuhl zu fahren, ist, dass keiner auf die Idee kommt, dumme Fragen zu stellen, was ich hier drin zu suchen habe. Niemandem kommt der Verdacht, dass ich einfach nur Fahrstuhl fahre. Ich sehe aus, als wäre ich einer wie alle anderen. Jetzt steigt eine junge Frau in den Fahrstuhl. Sie will abwärts. Ich schaue sie an. Ich frage sie, ob sie einen Freund hat. Sie sagt auf Englisch, dass sie mich nicht versteht. Ich wiederhole die Frage auf Englisch. »Do you have a boyfriend?« frage ich. »Yes«, sagt sie. Ich frage, ob er sympathisch ist und Gutes tut oder ob er unsympathisch ist und idiotisches Zeug macht. Die Frau antwortet, die Welt sei vielschichtiger, als ich dächte. Allerdings, wenn sie ganz ehrlich sein sollte, dann müsste sie sagen, dass sie schon Freunde gehabt hätte, die sowohl sympathischer gewesen wären, als auch weniger idiotisches Zeug gemacht hätten als der jetzige. Sie fragt mich, ob ich eine Freundin habe. Ich sage, no, I don't. Sie nickt still. Sieht aus, als würde ich ihr ein bisschen leid tun. Als der Fahrstuhl in die Halle kommt, steige ich aus und gehe zu meinem Fahrrad. Jetzt fahre ich von dem Hotel weg.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade der 13. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond. Der Fall Kaspari. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.